hier vom Chaos Computer Club folgen. Der Radius am Mikrofon. Wieder Def Radio. Hier zu Def Radio.
Und damit herzlich willkommen zu Def Radio hier am 14. Mai 2017. Ja, wir sind das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Ich bin Matto und mit mir im Studio ist Tai.
Hallo.
Und unser Thema heute werden sein die Big Brother Awards. Wer noch nicht weiß, was das ist, der wird das heute erfahren. Ja, legen wir gleich los, würde ich sagen, oder? Wir haben auch, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir die Sendung heute so aufbauen. Wir haben ja, je nachdem, manchmal haben wir News mit dabei, manchmal nicht, je nachdem, wie viel Zeit unser Hauptthema in Anspruch nimmt und je nachdem natürlich auch, wie viel so in letzter Zeit an News passiert ist. Und mein Vorschlag ist aber, wir fangen an mit dem Thema. Allerdings gab es da einige News dazu, die ich trotzdem noch mitteilen möchte. vielleicht erstmal kurz zu den Big Brother Awards. Was ist denn das? Die Big Brother Awards sind ein Negativpreis, der jedes Jahr verliehen wird vom Verein Digital Courage. Digital Courage haben wir ja öfter erwähnt hier in der Sendung. Das ist ein Verein für digitale Rechte und was mit so Technik und zu tun hat und Privatsphäre und ähnlichen Sachen. Also Themen, mit denen wir uns sehr oft beschäftigen hier und die uns sehr am Herzen liegen. Und die Digitalkurve, ich weiß gar nicht, seit wann es den Big Brother Award gibt. Es gab schon einige. Wir haben auch schon Sendungen darüber gehabt. Seit dem Jahr 2000, also der 17. Award jetzt schon dieses Jahr.
Müsste dann der 18. sein.
Je nachdem, ob sie für 2000 verliehen haben oder ob sie für 99 verliehen haben. Sehen wir. Ja, genau. Also die Big Brother Awards. Also ein Negativ-Award für Datenkraken. Also für Organisationen, Personen oder Institutionen, die negativ auffallen im Umgang mit persönlichen Daten von Menschen, Bürgern.
Also hat Facebook ein Dauerabonnement?
Ich glaube, Facebook hat bestimmt schon für sein Lebenswerk schon mal was bekommen. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich bin sicher, da gab es was. Ja, wen das interessiert, bigbrotherawards.de ist die Webseite dazu. Da gibt es jede Menge Infos, insbesondere die aktuellen Preisträger. Bestimmt auch, ja, hier vergangene Preisträger gibt es auch. Ich gucke gerade mal aus Interesse, wo wir dabei sind, was so bei den Big Brother Awards im Jahr 2000 stattfand. Vielleicht noch kurz, bevor ich das Ganze vergesse. Wir sind ja hier jetzt live im Radio und ihr könnt auch live mitmachen hier. Ja? Also Radio Free FM gibt es auch als Livestream im Internet. freefm.de kann man den Stream sich anhören, den Livestream sich anhören. Für die Leute, die schon im Stream sind, wir sind aber auch live on air, also über terrestrisches Radio empfangbar auf der Sendefrequenz 102,6 MHz und auch über Kabel. Und wenn dieser Sticker hier im Studio noch stimmt, dann ist es die Frequenz 97,70 MHz beziehungsweise 93,45 MHz im Kabel. Wäre interessant. Ja, na, wie auch immer. Ihr könnt auch euch zu Wort melden. Am besten funktioniert das eigentlich immer über den Live-Chat. Ist da schon jemand online? Nicht so viele. Also Live-Chat, ich habe das gerade auf Twitter auch gepostet. Und zwar Twitter sind wir dev-radio. Und der Chat ist auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, das irc.in-ulm.de. Da sind wir im Channel Raute Dev Radio. Wer gerade keinen IRC-Client installiert hat, kann auch den Web irc.in-ulm.de besuchen und da über einen beliebigen Webbrowser, zumindest über einen beliebigen modernen Webbrowser das Ganze. Ich verzettel mich hier in den Aussagen. Also ich Gibt sicherlich Browser, die das nicht können, aber die meisten Browser dürften das unterstützen. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Zurück zum Thema. Ich schaue hier gerade, wie ich bin gerade, wie gesagt, auf der Website der Big Brother Awards aus dem Jahr 2000. Und da hat die Firma Payback, die Payback-Karte, die bekannte, wo man irgendwie jedes Mal im Supermarkt gefragt wird, ob man die hat, die hat damals schon den ersten Big Brother Award in der Kategorie Business und Finanzen bekommen. In der Kategorie Politik ging diese an Eckhard Wertebach. Der war Berlins Innensenator und zwar hat er den bekommen für die geplante Erweiterung der Telefonüberwachung. Dann gibt es die Kategorie Behörden und Verwaltung. Das hat die Deutsche Bahn bekommen. Stellvertretend Hartmut Medorn, der damalige Bahnchef, für die Videoüberwachung in der Deutschen Bahn, im Bereich der Deutschen Bahn. Der Kommunikationspreis ging an GMX, also den freien Mail-Anbieter oder frei benutze ich da mal, kostenlosen Mail-Anbieter GMX, wobei kostenlos natürlich heißt,
das sind doch nur die Werbeschleuder.
Genau, es gibt einfach viel Werbung bei denen. Ich habe da auch ein Postfach.
Widerwillig, du kriegst deine Adressen nicht umgezogen.
Ja, so ähnlich. Mittlerweile benutze ich es kaum mehr. Auf jeden Fall hat GMX den bekommen, nicht für Daten, sondern weil er die Post seiner User unzureichend gesichert hat. Also da muss es irgendwelche Schwachstellen gegeben haben, an die ich mich jetzt nicht mehr so recht erinnere.
Oh doch, ich erinnere mich noch.
Das war 2010 war das erste Jahr,
wo ich... Buchstabe, Sonderzeichen, Enter, du hast dich eingeloggt. Das Passwort. Okay. Das war das Ding.
Okay. Ja, 2000. Ja, da hatte ich noch nicht so viel mit Security zu tun. Erstaunlich, dass du das noch weißt. Vielleicht war das auch nochmal...
Das war in der Computerbild drin.
Ja, da hatte ich noch nicht so viel. Also, da hatte ich noch nicht mal einen Rechner, ehrlich gesagt. In dem Jahr. Naja, dann für das Lebenswerk des Bundesverwaltungsamts, für sein Ausländerzentralregister, dann die Stadtwerke Bielefeld für die Zwangsbeschallung der Gäste seiner Linienbusse. Ich vermute mit Werbung oder sowas. Es ist meine Vermutung. Ich will jetzt nicht alle Artikel genau anschauen. Wie gesagt, das sind die Awards vom Jahr 2000. Jetzt nur mal aus Interesse, was da so abgeht. Die Stadt Bielefeld wahrscheinlich deswegen, weil die Digitalcourage mit, ich vermute, in Bielefeld sitzt. Auf jeden Fall werden die Big Brother Awards immer in Bielefeld vergeben. Ja, hier unten steht auch der Sitz, genau. Also der Digitalcourage e.V. sitzt in Bielefeld. Und dann gab es einen Sonderpreis für das Apache-Konsortium für mangelhafte Beachtung von Belangen der Privatsphäre in der Standardkonfiguration des Apache-Webservice. Also ich vermute mal, dass da irgendwie unnötige Sachen mitgelockt wurden und ähnliche Sachen. Ja, ich bekomme auch immer Einladungen zum Big Brother Awards, da teilzunehmen und hinzugehen und sich die Laudatios anzuhören. Ich würde ganz gern mal hin, aber das soll ja in Bielefeld sein und jedes Kind weiß, dass Bielefeld gar nicht existiert. Deshalb muss da irgendeine Verschwörung im Gange sein. Naja, zurück in die Gegenwart. Und ich klicke mal hier auf der Website auch wieder auf die Gegenwart. Genau. Ich habe ja angekündigt, für die Big Brother Awards gab es Neuigkeiten in diesem Jahr. Und zwar hat im Vorfeld, wurde da mit einer Klage gedroht von, einen Moment, ich suche mal gerade den entsprechenden Artikel raus. Ich würde ihn raussuchen, wenn ich hier ein bisschen besser meine Notizen im Griff hätte hier. Und zwar die Türkisch-Islamische Union, auch bekannt unter DITIB, also DITIB, hat Klage angedroht der Jury dafür, dass sie eben einen solchen Big Brother Award, dass sie nominiert sind und einen solchen Big Brother Award erhalten sollen. Und ja, sie waren eben nicht besonders zufrieden damit, dass sie den bekommen. Also die wenigsten sind wahrscheinlich zufrieden damit, dass sie diesen Award bekommen. Und haben Klage eingedroht. Ich konnte heute Morgen nicht rausfinden, ob sie tatsächlich Klage eingereicht haben. Ich vermute nicht, weil auf den gängigen News-Seiten für solche Themen ich nichts derartiges mehr gefunden habe. Also ich vermute, dass das einfach in dem Fall eine leere Drohung war. Ja, warum haben die da Klage angedroht? Ich glaube, das kommt ganz gut in der Laudatio, also in der Preisverleihungsrede, hervor. Kurz vorab von DİTİB, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religionen e.V., war wohl niemand bei der Verleihung anwesend und hat niemand den Preis entgegengenommen. Das ist auch nicht so ganz üblich. Also ich glaube, ich erinnere mich nur an einen Fall, dass einmal ein Preisträger seinen Preis entgegengenommen hat. Und wir hören uns jetzt einfach mal die Laudatio für den Preis für die DİTİB an und unterhalten uns danach noch ein bisschen darüber, was es denn mit dieser Klage auf sich hatte und worum es da ging. Bis gleich hier bei der Fredio.
In der Kategorie Politik halten. Herzlich willkommen zurück beim Big Brother Award, Dr. Thilo Weichert. Hallo. Der Big Brother Award 2017 in der Kategorie Politik geht an die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., kurz und so auch allgemein bekannt unter dem Namen DİTİB. Vertreten durch den DİTİB-Generalsekretär Dr. Bekir Alboa. Weil bei der DİTİB tätige Imame für türkische Behörden und den Geheimdienst MIT ihre Besucher und Mitglieder politisch denunzierten und sie so der Verfolgung durch türkisch-staatliche Stellen auslieferten. Dieser Big Brother Award ist ein bisschen was Besonderes, denn er richtet sich diesmal nicht, wie Sie es gewohnt sind, gegen eine Datenkrake, die erst durch die digitale Welt möglich geworden ist, und technischer Voraussetzungen bedarf. Nein, hier geht es um handfestes Bespitzeln, um das Ausnutzen menschlicher Kontakte von Angesicht zu Angesicht. Hier geht es um Ausnutzen von Kontakten im Rahmen einer religiösen Gemeinschaft. Religionsausübung, freie Meinungsäußerung, soziales Leben, real life, wie man es heute nennt. Mit der Spionage durch DİTİB-Imame sind elementare Grund- und Menschenrechte in Deutschland missbraucht worden, um den Wunsch einer Regierungsbehörde in der Türkei nachzukommen. Was ist passiert? Im Dezember 2016 veröffentlichte die regierungskritische türkische Zeitung Cumhuriyet Dokumente, die belegen, dass Imame des in Deutschland eingetragenen Vereins DİTİB Informationen über ihre Mitglieder und Besucher gesammelt und an türkische Behörden weitergegeben haben. Im Mittelpunkt des Interessens standen dabei vermutete Anhänger des Predigers Fethullah Gülen. Die türkische Regierung wirft nämlich der Gülen-Bewegung vor, den militärischen Putsch im Juli 2016 in der Türkei verantwortet zu haben. Nachweise dafür sind bis heute aber nicht vorgelegt worden. In den Spitzelberichten der Imame werden detaillierte Informationen über vermeintliche Gülen-Anhänger gegeben, zum Beispiel mit Details über deren Moscheebesuche und insbesondere auch deren Verbindung in die Türkei. Eine Nachhilfeeinrichtung für Kinder wurde in den Spitzelberichten als Hort des Bösen beschrieben und gemäß dem Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen sind von den Denunziationen mindestens auch 5 deutsche Lehrkräfte betroffen gewesen. Ausspionierte Menschen, die über diese Erkenntnisse von deutschen Stellen informiert wurden, dementierten, mit Gülen irgendetwas zu tun zu haben oder sogar auch nur mit ihnen zu sympathisieren. Die für DİTİB tätigen Imame sind türkische Staatsbeamte und der türkischen Religionsbehörde Diyanet unterstellt. Ihre Spitzenberichte gehen auf eine Aufforderung der Diyanet an die Botschaften und Generalkonsulate vom September 2016 zurück. Und aus den Berichten kann aber geschlossen werden, dass die Spitzelei über DİTİB für türkische Behörden schon seit erheblich längerer Zeit stattfindet. Nach der Veröffentlichung durch Cumhuriyet im Dezember 2016 erhob der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck umgehend Anzeige bei der Generalbundesanwaltschaft wegen Spionageverdacht gemäß § 99 Strafgesetzbuch, das ist geheimdienstliche Agententätigkeit. Aber erst viele Wochen später wurden Ermittlungen eingeleitet. Eine polizeiliche Durchsuchung in den Wohnungen von nur vier Imamen erfolgte erst am 15. Februar 2017, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel von ihrem Türkei-Besuch zurückgekehrt war. Inzwischen hatten sich 6 Starkverdächtigte, der damals insgesamt 16 von der Bundesanwaltschaft Beschuldigten, auf Direktive von Diyanet zurück in die Türkei begeben, angeblich als Disziplinierungsmaßnahme, tatsächlich aber wahrscheinlich eine Schutzmaßnahme. DİTİB sprach nach Bekanntwerden der Spitzelberichte zunächst empört von Unterstellungen. Wenig später erklärte der DİTİB-Generalsekretär Bekir Alboa, die schwerwiegenden Vorwürfe, so Zitat, würden, weiter Zitat, sauber und transparent untersucht. Er räumte dann ein, es habe zwar Berichte gegeben, was aber eine auf einem Missverständnis beruhende Panne gewesen wäre. Etwas später wiederum dementierte Alboa, die Spitzelung überhaupt bestätigt zu haben. In ihren spärlichen Pressemitteilungen zum Thema betont die DİTİB immer wieder, dass es sich bei den Aktivitäten um Privates der Imame Diyanet gehandelt habe und es keinerlei organisatorische Mitwirkung von DİTİB gegeben habe. Verantwortung für das, was in ihren Räumlichkeiten unter ihrem Dach passiert ist, übernimmt sie nicht. Ein Bedauern oder auch nur ein Verurteilen oder irgendetwas anderes Negatives oder Kritisches zu den Spionageaktivitäten in deren Moscheen liegen uns nicht vor. Der Präsident der Religionsbehörde Diyanet, Mehmet Görmez, erklärte, jetzt Zitat, es gibt keine Spionagetätigkeit. Die zurückbeorderten Imame hätten zwar ihre Kompetenzen überschritten, sich aber nicht strafbar gemacht. Es sei sehr traurig, wieder Zitat darüber, dass die Bemühungen, die Moscheegemeinde in Deutschland zu schützen, als Spionagetätigkeit bezeichnet würden. DİTİB arbeite seit Jahrzehnten auf der Grundlage des Rechtes und für ihn sei nicht vorstellbar, dass der Moscheeverein Recht ignoriere. Damit erklärte DİTİB die Affäre für intern aufgeklärt. Der türkische Justizminister Bekir Bozdağ verurteilte dabei die polizeilichen Durchsuchungen bei den Imamen als, wieder Zitat, klaren Verstoß gegen internationale Abkommen und, man höre und staune, die deutsche Verfassung, in der Religions- und Glaubensfreiheit festgeschrieben sei. Die Spitzelberichte der Imame sind Bestandteil einer erheblich größeren geheimdienstlichen Forschung durch die Türkei und insbesondere des dortigen Geheimdienstes MIT, der in Deutschland so ein namentlich nicht benannter einflussreicher Sicherheitspolitiker an eine Zeitung ca. 6.000 Informanten beschäftigt. Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen demgemäß davon aus, dass in Deutschland rund 150 MIT-Mitarbeiter an der türkischen Botschaft und an Konsulaten tätig sind. Ziel der MIT-Tätigkeiten ist die Überwachung der Türkinnen und Türken in Deutschland, deren Beeinflussung pro Erdogan, die Einschüchterung und Isolierung von Regierungsgegnern sowie die Einflussnahme auf die deutsche Bevölkerung und auf die hier bestehende öffentliche Meinung. Gemäß der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sollen in Nordrhein-Westfalen türkische Schülerinnen und Schüler gar aufgefordert worden sein, regierungskritische Äußerungen ihrer Lehrer heimlich zu filmen und an die Generalkonsulate weiterzumelden. In Deutschland ausspionierte vermeintliche Regimegegner haben im Fall einer Reise in die Türkei Verhaftung, Strafverfahren und entwürdigende Behandlung, eventuell sogar Folter, zu befürchten. Angehörigen in der Türkei drohen Repressalien und auch bundesdeutsche Politikerinnen, wie zum Beispiel Cem Özdemir von den Grünen, Michel Müntefering von der SPD oder Emine Demirbrücken Wegner von der CDU stehen unter Beobachtung des MIT wegen angeblicher Sympathie zur Gülen-Bewegung. Die deutschen Behörden nehmen Rücksicht auf die Befindlichkeiten der türkischen Regierung, nicht zuletzt um das ausgehandelte Flüchtlingsabkommen, mit dem die sogenannte Balkanroute blockiert werden soll, nicht zu gefährden. Und auch DİTİB wird geschont, um den Gesprächsfaden zu den Islamverbänden in Deutschland aufrechtzuerhalten. Dessen ungeachtet haben der Generalbundesanwalt und die Polizei viel zu spät Ermittlungen aufgenommen und erste Schritte der Verfolgung wegen der Verletzung der Rechte der ausspionierten Menschen und deren Schutz ergriffen. Von den deutschen Behörden werden aber, und das ist ganz offensichtlich, vorrangig diplomatische Interessen verfolgt. Diese hochpolitischen Interessen dürfen nicht dazu führen, dass die schutzwürdigen Persönlichkeits- und Menschenrechte der einzelnen ausspionierten Moscheebesucherinnen und Moscheebesucher geopfert werden. Es ist fatal, wenn Menschen durch ein Ausspionieren an ihrer Ausübung der Religion gehindert werden. DİTİB darf die Spitzelaffäre nicht für beendet erklären, muss die internen Vorgänge transparent machen und sich der öffentlichen Kritik stellen. Wir machen es uns aber zu einfach, wenn wir nur Forderungen an die DİTİB stellen. Auch der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft müssen sich bewegen und den Weg für eine freie islamische Religionsausübung ebnen, zum Beispiel durch die Förderung unabhängiger islamischer Religionsgesellschaften. Eine Umkehr und Aufarbeitung bei DİTİB ist nur möglich, wenn sich die türkisch-islamische Union von der Abhängigkeit und der Einflussnahme durch die türkischen Behörden und Diyanet befreit. Hiervon müssen auch die Deutschen Stellen abhängig machen, ob sie die DİTİB weiterhin als Ansprechpartner akzeptieren. Zugleich müssen alle Spionageaktivitäten, auch wenn sie unter dem Dach von religiösen Organisationen erfolgen, vollständig aufgeklärt und vor allem auch strafrechtlich, nicht nur organisationsintern verfolgt und ohne diplomatische Rücksicht angeklagt werden. Inzwischen gibt es 20 konkrete strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Spionage verstößt gegen deutsches Strafrecht und ist keine interne Angelegenheit. Informationelle Grundrechte gelten nicht nur für Deutsche, sondern auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Diese müssen sich in Deutschland angstfrei, friedlich, religiös und politisch betätigen können. Und da sie dies nicht können, dafür gebührt der TTIP, der Big Brother Award des Jahres 2017 in der Kategorie Politik. Herzlichen Glückwunsch.
So, das war die Laudatio für die Preisverleihung des Negativpreises der Big Brother Awards 2017 an die türkisch-islamische Union DİTİB, der ja so Verband der Imame in Deutschland, wenn ich das richtig so zusammenfasse. Und wir haben gehört, ja, da gibt es Spionagevorwürfe, dass Angehörige dieses Verbands eben für türkische Behörden ja Spionage betrieben haben sollen in Deutschland. Und man sieht da halt eine meiner Meinung nach problematische Vermischung von Staat und Religion, die wir ja hier in Deutschland explizit und absichtlich versuchen zu vermeiden. Obwohl es das trotzdem so ein bisschen gibt, also mit der Eintreibung der Kirchensteuer durch den Staat für die Kirchen. Es ist immer noch so eine leichte Vermischung gegeben, aber es ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene, wenn die Imame eigentlich türkische Staatsbeamte sind und da entsprechenden Weisungen auch unterliegen. Und ich fand das schon ziemlich dreist, dass das von der Vereinigung entsprechend als Missverständnis abgetan wurde oder gesagt wurde, so ja, das ist eine interne Angelegenheit und wir beordern die Betroffenen jetzt zurück in die Türkei für Disziplinarmaßnahmen und Deutschland soll sich da gefälligst raushalten, wo doch offensichtlich eher deutsche Strafgesetze gebrochen wurden hier. Und ja, es wurde sogar die Religionsfreiheit vorgeschoben. Also ihr habt es in der Laudatio gehört, wurde ja sogar behauptet, so ja, Deutschland halte sich nicht an die Religionsfreiheit. Das wird also hier sogar vorgeschoben. Und das, obwohl eigentlich genau das Umgekehrte der Fall ist. Also eigentlich wird ja die freie Ausübung der Religion der Leute dadurch gehindert, dass sie hier nicht mehr ja, frei sich bewegen können, nicht mehr frei ihre Religion ausüben können, weil sie eben Angst haben müssen, überwacht und verfolgt zu werden und weil sie Angst haben müssen, dass eventuelle Angehörige in der Türkei darunter zu leiden haben. Deshalb meiner Meinung nach sehr verdient dieser Big Brother Award. Genau dieser Award ist, ihr habt es ganz am Anfang von der Laudatio gehört, ist auch ein bisschen eine Neuausrichtung der Big Brother Awards. Denn bisher ging es eigentlich hauptsächlich um das Brechen oder, sagen wir mal, freizügig Auslegen von Datenschutzgesetzen oder zumindest Datenschutzprinzipien. Also darum, dass Firmen, Organisationen oder Personen versucht haben, in private Daten meistens von Kunden zu, ja, im Datenschutzsinne eigentlich zu missbrauchen. Und hier ist jetzt so eine etwas politischere Ausrichtung der Big Brother Awards zu erkennen. Und ich beobachte das schon seit vielen Jahren eigentlich, dass sowohl im Chaos Computer Club als auch in Vereinen wie der Digital Courage, der früher war das der Föbot-Verein, beobachte ich immer mehr, dass ja, die Politik eine immer wichtigere Rolle spielt. Weil ich glaube, das liegt auch daran, dass die Politik auch immer mehr in die digitale Welt kommt. Also die war ja traditionell immer so ein bisschen langsam dahin und hinterher zu kommen. Und jetzt so langsam passiert das jetzt. Und ich vermute, ja, deshalb ist auch notwendig, hier sich so ein bisschen mehr zu neu auszurichten und diese neuen Entwicklungen ja im Auge zu behalten. Und ja, deshalb wird das Ganze immer politischer und immer mehr auf gesellschaftliche Fragen ausgerichtet. Im Gegensatz zu früher, wo wir eben viel mit der Technik zu tun hatten. Früher war alles irgendwie noch Spaß. Ich höre auch gerade so einen Security-Podcast, der Security Weekly heißt der. Die haben das so ein ähnliches Problem angesprochen. Und ja, früher war Hacking irgendwie noch zum Spaß da und da war irgendwie, das war irgendwie nur ein Spiel, weil zwar gab es diese theoretische Möglichkeit, dass Security irgendwie schlimm sein könnte für manche Bereiche, aber irgendwie wurde es nicht so richtig ernst genommen. Es gab halt auch kaum jemanden, der es irgendwie ausgenutzt hat. Ja, es gab irgendwie so Viren, waren so Spaßprogramme, um die Nutzer zu ärgern, ohne jetzt größere ernsthafte Folgen zu haben. Leute hatten auch viel weniger wichtige Informationen digital vorhanden. Ja, also viele Firmen haben lange gebraucht, bis sie angefangen haben, ihre Sachen zu digitalisieren, bis sie wegkamen vom Papier und von Aktenordnern. Und das ist heute ganz anders. Wir haben heutzutage ist das unser Leben. Ja? Also alles wird digital verwaltet, alles ist digital gespeichert und Entscheidungsprozesse finden allein auf digitalen Daten statt. Und ja, wenn irgendwas passiert, so wie bekannte Ransomware, wo wir nachher auch noch eine Story dazu haben, die dann irgendwie ganze Krankenhäuser lahmlegt, da merkt man schon die Auswirkungen von sowas. Also Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Musikpause und wenden uns danach wieder dem Thema zu. Und die Musikpause, beziehungsweise die Musik heute, kommt vom Künstler Triad. Wir haben schon öfter mal von Triad was gespielt. Also Triad macht freie Musik, also Musik unter einer Lizenz, sodass wir sie auch weiter verwenden können. Die ist, also wird nicht von irgendeiner Rechteverwertungsgesellschaft irgendwie verwertet. Finden könnt ihr die auf jamendo.com. Triad schreibt man T-R-Y-A-D. Und das ist nicht ein fester Zusammenschluss von Künstlern, sondern das ist ein kollektives Projekt mit vielen verschiedenen Musikern. Eventuell haben wir vor einigen Jahren schon mal eine Sendung darüber gemacht. Müsstet ihr mal auf defradio.de mal nachschauen, ob wir da vielleicht mal irgendwas explizit zu Triad gemacht haben. Auf jeden Fall, finde ich, haben die sehr schöne Musik, auch sehr abwechslungsreiche Musik. Und wir hören mal rein in das Album Listen. Der erste Song heißt Strutten. Und danach hören wir uns gleich wieder hier bei Radio Free FM mit Def Radio. Bis gleich.
System to its knees. Bye.
Herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Ja, unser Thema heute sind die Big Brother Awards. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wann die eigentlich vergeben wurden. Ups, also gibt's ja jedes Jahr eine Preisverleihung der Negativ Awards, Big Brother Awards. Die Big Brother Awards gehen an Organisationen, Personen oder Institutionen, die sich darin verdient machen, Daten, private Daten, schlecht zu verwenden, sagen wir mal so. Und die Big Brother Awards wurden verliehen am Freitag, ist ein Freitag. 5. Mai. Also jetzt nicht vergangenen Freitag, sondern letzte Woche Freitag in Bielefeld. Da gab es auch einen Livestream dazu. Und da gibt's von dem Livestream gibt es auch die Videoaufzeichnung, wenn ihr die sehen wollt mit allen Laudatios. Dann geht ihr auf bigbrotherawards.de und findet dort die entsprechenden Links. Und dort gibt es die Laudatios auch als Text. Ja, wir haben uns vorhin schon ausführlich angehört, die Laudatio für die DTIP. Aber natürlich haben andere Organisationen auch Preise bekommen. Insgesamt wurden 2, 3, 4, 5, 6 Preise verliehen plus ein Publikumspreis. Ah ja, jetzt geht das Gewitter hier los in Ulm. Ist wahrscheinlich sogar ganz gut zu hören. Ne? Ja. Ist ein bisschen unpraktisch, ich bin mit dem Fahrrad da. Aber vielleicht geht das ja vorbei bis 15 Uhr, bis unsere Sendung hier mit vorbei ist. Übrigens, falls ihr noch mitmachen wollt in der Sendung, wir haben immer noch den Chat, Channel Def Radio, DEV Radio, also Raute, so dieser Hashtag, Hashzeichen, DEV Radio, auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, irc.in-ulm.de. Zurück zum Thema aber, und zwar hat auch der IT-Branchenverband Bitkom einen Big Brother Award bekommen, und irgendwo auf der Seite gab es hier mal eine Zusammenfassung der Preisträger. Moment, hatte ich die offen. Da war nämlich schön zusammengefasst, wofür die.
Ja, im Open / 2017 muss ich mal reingeben.
Muss ich da auf 2017 gehen, okay. Ja, das wäre hier oben, 2017. Nee, das war...
Genau,
zusammen. Ah, doch, das könnte das sogar sein. Ich habe es nochmal irgendwo kürzer gehabt. Auf jeden Fall. Der Bitkom, man hört es immer wieder mal, aber so richtig habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, was das ist. Weißt du genau, was die tun?
Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es eine Blase gibt, die nach dem benannt wurde.
Ja, richtig. Na, auf jeden Fall. Es ist ein IT-Branchenverband und bekommt es für seine penetrante Lobbyarbeit gegen Datenschutz und seine unkritisches Promoten von Big Data. Big Data, wir haben ja auch schon mal irgendwie über Machine Learning hier gesprochen. Da geht es halt darum, große Datenmengen zu analysieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, was ja erstmal nichts Schlechtes bedeuten muss, aber oft führt das eben darauf hinaus, dass private Daten von Privatpersonen ausgenutzt werden in solchen Sachen, und die haben dafür diesen Preis bekommen. Die ganze Laudatio, würde ich sagen, hören wir uns jetzt nicht an, also wir haben gar nicht die Zeit, uns alle anzuhören, aber es gab eine Sache, und zwar Bitkom war zwar nicht, also keiner der Empfänger war bei der Verleihung anwesend und hat den Preis entgegengenommen, aber Bitkom hat ein Antwortvideo gepostet.
Das könnten wir abspielen.
Das würde ich gern abspielen. Allerdings war das nämlich genau in dieser Zusammenfassung, die ich gerade nicht finde.
Klick immer auf Dings.
Genau. Da drauf.
Und dann.
Mit Glück haben vielleicht das unten nach.
Ich habe vorhin gelesen, ich habe den Text gelesen.
Also ist auch irgendwo. Ah, hier. Ja. Hier, okay. Das heißt, da hören wir kurz rein. Das ist auch ganz kurz. Also Antwort von Bitkom auf ihren Empfang der Big Brother Awards 2017.
Endlich haben wir ihn also bekommen, den Big Brother Award. Seit 15 Jahren arbeiten wir daran. setzen uns gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen Netzsperren und gegen Zensur im Internet ein, setzen uns aber natürlich auch dafür ein, dass es eine sinnvolle Datennutzung gibt. Wir erkennen, dass es zum Beispiel durch Medikamentenunverträglichkeiten jedes Jahr in Deutschland 5-mal mehr Tote gibt als im Straßenverkehr. 19.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland nur, weil aus Datenschutzgründen, die auch vorgeschoben sein mögen, man auf die Einführung von elektronischen Medikationsplänen verzichtet. Wir denken nicht schwarz-weiß, wir denken in vielfältigen, mehrdimensionalen Kategorien und treten explizit dafür ein, dass es eine neue, aus unserer Sicht gesunde Balance zwischen dem Schutz der Privatsphäre und der Nutzung von Daten gibt. Und diese Balance vertreten 1700 Unternehmen im Bitkom, 85% mit Sitz in Deutschland und in Europa und dies alles im Konsens. Wir begreifen diese Preisverleihung als Chance, über neue Modelle im Datenschutz noch intensiver ins Gespräch zu kommen. Wir nehmen diesen Preis gerne entgegen und würden wir etwas früher informiert worden sein, dass es Freitagabend für uns nach Bielefeld geht, dann wären wir auch persönlich gekommen.
Ja, das war Bernhard Rohleder von Bitkom mit seiner Antwort zur für den verliehenen Big Brother Award 2017. Ja, er hat natürlich, er sagt natürlich richtig, dass man nicht einfach in schwarz-weiß und richtig falsch hier unterscheiden kann, sondern dass man über Probleme nachdenken muss und Kompromisse finden muss. Auf der anderen Seite wird halt in letzter Zeit schon viel der Datenschutz bezichtigt dessen, dass er eine Innovationsbremse sei und problematisch sei für die wirtschaftliche Entwicklung und für die technische Entwicklung. Und das ist halt schon problematisches Denken, weil andererseits bewegen wir uns immer mehr in Richtung Überwachungsstaat, generelle Überwachung. Wir kennen die Themen so. Ja, gehen wir vielleicht weiter zum nächsten Preisträger.
Ich musste gerade über den Begriff Konsens nachdenken.
Ja, das war irgendwie so nichtsaussagend, oder? Also vor allem im Video, ihr habt jetzt natürlich das Video nicht gesehen, sondern nur das Audio dazu gehabt. Wenn ihr das Video sehen wollt, geht ihr auf bigbrotherawards.de, schaut auf die, klickt auf die Seite der Laudatio für Bitkom und scrollt dann ganz runter und da ist die Videoantwort. Und jedenfalls dieses im Konsens, da hat dann die Kamera so rangezoomt, also das wurde so geschnitten, dass dann sein Gesicht größer wurde. Weiß nicht, ob du da gerade hingeschaut hattest, nee. In dem Moment, für diese zwei, drei Wörter, die er da, oder für diesen Satz, den er gesagt hat, was ganz komisch geschnitten war.
Konsens ist ein Begriff, der sich sehr toll anhört, aber eigentlich bedeutet, es gab keine Abstimmung.
Ja, kann bedeuten, ja. Also es ist auf jeden Fall nichts aussagen, sowas, was du da sagst. Naja, wir wollen das auch nicht groß bewerten da. Ich überlege gerade, ob die Big Brother Awards sind ja jetzt schon ein paar Tage alt. Hat Netzpolitik sich damit beschäftigt? Also netzpolitik.org meine ich. Ja, Quatsch, nicht. Logbuch Netzpolitik, der Podcast. Ich glaube, hast du den gehört? Ich glaube nämlich nicht. Vielleicht kommt da noch was dazu. Der letztwöchige, vielleicht habe ich es nicht mehr reinbekommen. Wäre natürlich interessant, falls die da irgendwie eine Meinung zu haben, aber die haben natürlich auch viele andere Themen, also vielleicht haben sie auch einfach keine Zeit, da auf solche Sachen einzugehen. Ja, wir gehen die hier nicht alle der Reihe nach durch, so wie sie vergeben wurden, sondern springen jetzt wir springen generell ein bisschen hin und her mit der Preisvergabe und den Preis in der Kategorie Behörden, also gibt es ja immer verschiedene Kategorien. Das erste war Politik mit dem DTIP. Keine Ahnung, was es mit Bitkom war. Bitkom war Wirtschaft. Und in der Kategorie Behörden hat die Bundeswehr den Big Brother Award 2017 vertreten durch Frau Dr. Ursula von der Leyen von der CDU, die aktuell Bundesministerin für Verteidigung ist. Und damit auch Oberbefehlshaberin der Bundeswehr. Und ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, die Bundeswehr hat ja jetzt eine Cybergruppe, Ja, dieses Cyberwort ist immer. Wobei das neulich jemand, wo war denn das? Irgendjemand hat angemerkt, so ja, ich glaube, das war auf der Arbeit oder keine Ahnung. Irgendjemand hat angemerkt.
Parenz.
Ja, und Cyber ist eigentlich das Internet. Ja, eigentlich ist es das Internet. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal die Laudatio von der Verleihung des Big Brother Awards für die Bundeswehr an, weil das eine wirklich spannende Sache ist, die in Deutschland gerade passiert. Und ja, genau, bis gleich.
Dr. Rolf Gößner von der Internationalen Liga für Menschenrechte, herzlich willkommen.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ein harter Brocken. Der Big Brother Award 2017 in der Kategorie Behörden geht an die Bundeswehr und die Bundesministerin für Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen, CDU. Die ja in Friedenszeiten Oberbefehlshaberin der Bundeswehr ist. Mit dieser Auszeichnung wagen wir uns erstmals in der 17-jährigen Geschichte des Big Brother Awards auf militärisches Terrain bzw. Sperrgebiet. Wohingegen Frau von der Leyen schon einschlägig aufgefallen ist, schließlich haben wir sie bereits 2009 in ihrer damaligen Funktion als Familienministerin mit dem Negativpreis bedacht, wir erinnern uns, als Zensursula wegen ihrer Vorstöße zur Inhaltskontrolle und Sperrung von Webseiten. Doch was haben die Verteidigungsministerin und das Militär mit Überwachung, mit Zensur, überhaupt mit Datensünden zu tun? Nun, die heutige Verleihung erfolgt für die massive digitale Aufrüstung der Bundeswehr mit dem neuen Kommando Cyber- und Informationsraum. Das heißt im Klartext, für die Aufstellung einer kompletten digitalen Kampftruppe mit geplant fast 14.000 Dienstkräften, mit eigenem Wappen, mit Verbandsabzeichen und Fahne. Selbst ein Cybermarsch wurde eigens für diese Truppe komponiert. Die Partitur. Für diese Truppe, die Frau von der Leyen just vor einem Monat, fast taggenau, in Bonn in Dienst gestellt hat. Schon bislang existierte eine kleine geheim agierende IT-Einheit in Rheinbach bei Bonn namens Computernetzwerk Operationen mit etwa 70 bis 80 Soldaten, Soldatinnen, die für operative Maßnahmen zuständig ist. Diese Einheit wird nun mit weiteren IT-Einheiten der Bundeswehr, etwa dem Kommando Strategische
So, jetzt ist unsere Laudatio ein bisschen abgebrochen hier, aber ich habe es nicht so ganz mitbekommen, bis wohin der gute Mann hier gekommen ist. Schauen wir mal, ob wir das noch... Jetzt geht's wieder weiter. Gute Frage, sollen wir uns das weiter anhören?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir hören nochmal rein, weil das ist eine interessante Laudatio. Also, Entschuldigung für die Unterbrechung und... Wir sind gleich im Anschluss wieder da.
Dringend benötigt.
Und da ist das Ganze schon wieder abgebrochen. Irgendwie haben wir nicht so. Ich versuch's noch einmal.
Sind wir überhaupt noch live im Webstream zu hören?
Webstream, das können wir gleich mal überprüfen. Ich versuch's noch einmal.
Der IT-Fachkräfte versucht die Bundeswehr mit Hilfe großer Werbekampagnen anzuheuern.
Ja, ich glaube, dass die Verbindung einfach zu langsam im Moment. Bei meinem Laptop ist auch die Verbindung in den Chat abgebrochen. Dann machen wir wohl live weiter. Im Chat bin ich wieder. Schade. Aber jetzt nicht so schlimm. Ich gucke mal ganz kurz selber in die Laudatio rein. Also wie gesagt, die Texte davon gibt es auch auf der Seite bigbrotherawards.de.
Ich wundere mich nur über die Schriftart auf diese Laudatio.
Wieso?
Die ist so anders als so vom Rest der Seite.
Die sieht ein bisschen anders aus, gell? Komisch. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Browser-Sache. Ja, kurze Zusammenfassung. Also, der die Laudatio hält? Dr. Rolf Gössner und... Ich habe jetzt vergessen schon wieder von wo der ist, für irgendeinem, ich glaube, Menschenrechtsverein oder so.
Genau.
Und er weist hierhin auf die Gefahren einer Militarisierung des Internets. Und ich habe mir die Laudatio auch schon ein paar Mal angehört davor. Und es ist schon beängstigend, weil er sagt hier, erstens ist die große Gefahr der Fehlinterpretationen von Cyberangriffen. Also die Frage ist hier, man kann ja nicht so richtig unterscheiden, was ist hier militärisch, was ist ein militärischer Cyberangriff und was ist einfach nur Kriminalität und was sind vielleicht auch einfach nur Bugs oder Fehler. Und wenn so etwas eben zu lasch ausgelegt wird, dann kann das nach diesen neuen Richtlinien eben dazu führen, dass wir uns plötzlich in einem Krieg befinden. Und das sagt er nämlich später auch noch. Es gibt nämlich auch die Auslegung eines NATO-Manuals, dass man nach einem Cyberangriff auch mit konventionellen militärischen Mitteln zurückschlagen kann, also mit entsprechenden Waffen. Luftangriffen, Bomben, Armee dahin schicken und so weiter. Und also wir kennen das ja, ja, so ein Cyberangriff, wer das gut macht, wer gut IT, gute Angreifer, die Ahnung haben, denen fällt es leicht, diesen Angriff jemand anderen in die Schuhe zu schieben. Und da ist natürlich riesiges Gefahrenpotenzial
dahin. Ich musste jetzt gerade an den Sony-Angriff denken. Es gab nämlich so, irgendwie hat man plötzlich eine Datei gefunden, die behauptet hat, dass Anonymous dahinter steckt.
Ja, und bei Anonymous ist es halt noch mal die Sache, man weiß, also da kann ja jeder behaupten, sei dabei, weil das ist ja keine offizielle Vereinigung. Genau. Genauso mit Terrorangriffen, für die sich pauschal dann irgendwelche Organisationen wie der Islamische Staat dann bekennen, obwohl die bei vielen mit Sicherheit nicht den vorher geplant oder angeordnet haben, sondern das einfach irgendwelche Einzelpersonen sind, die halt davon inspiriert sind. Und genauso kann das hier eben auch aussehen. Und weiterhin sieht dieses NATO-Dokument auch vor, dass ein Staat präventiv eine Selbstverteidigung durchführen kann. Also einen Präventivschlag durchführen kann im Cyberraum oder eben auch, das weiß ich jetzt nicht, wie sehr sich das auf irgendwie konventionelle Kriegsführung bezieht. Aber ja. Ja, und hier angeprangert wird eben dieses Eskalationspotenzial. Und das ist jetzt ein Thema, mit dem sich Blogbuch Netzpolitik, der Podcast, schon mehrfach auseinandergesetzt hat in den letzten Sendungen. Und zwar, die Bundeswehr hat ja auch ein großes Problem, überhaupt Leute dafür zu finden. Ja, also das braucht ja IT-Spezialisten, um solche Cyber-Soldaten einzusetzen, brauchst du einfach Security-Spezialisten.
Ich glaube, das Problem liegt woanders, aber egal.
Was meinst du mit Problem liegt woanders?
Ich wollte mich mal auf der Seite umgucken, was sie denn alles haben, und es stellt sich raus, deren Homepage funktioniert einfach nicht.
Ja, das ist vielleicht auch Teil des Problems. Naja, aber viele Leute aus jetzt zum Beispiel unserem Umfeld hätten, glaube ich, ein Problem damit, für so etwas zu stehen. Und da dreht sich dann halt wieder drum, so, ja, wir hatten ja früher die Wehrpflicht in Deutschland. Die gibt es ja jetzt nicht mehr, die allgemeine Wehrpflicht. Mhm. Es muss jetzt nicht mehr jeder Staatsbürger, der ein gewisses Alter erreicht, einen Grundwehrdienst ableisten. Und als wir das noch hatten, eine Idee davon war, also gab ja auch viel Kritik an diesem Wehrdienst, aber eine durchaus meiner Meinung nach positive Idee war ja, dass wir eben Soldaten aus allen Gesellschaftsrängen haben. Also wir haben da Akademiker mit drin und wir haben Arbeiter mit drin. Wir haben alle gesellschaftlichen Schichten, alle Ansichten sind da vertreten, und so das eben auch so ein bisschen eine Bremse darauf, dass sich da nicht eine bestimmte Ansicht eben zu stark durchsetzt in dieser Organisation der Bundeswehr. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, ist davon auszugehen, dass sich da eine bestimmte Art von Gedankengut ansammeln wird. Und das ist durchaus problematisch. Also vielleicht sollte man aussehen, gerade in Logbuch Netzpolitik hatten sie ja auch einen interessanten Diskussionspunkt, und zwar schafft man es, wenn man in so eine Organisation reingeht, diese von innen heraus zu ändern, oder schafft es vorher die Organisationen, einen selbst umzustimmen und selber zu integrieren auf eine Art und Weise, dass ja, man dann gar keine Chance mehr hat, also dass man selber solche Gedanken entwickelt und dahinter steht, was da steht. Also das fand ich einen wirklich interessanten Diskussionspunkt. Deshalb da nochmal der Verweis auf den entsprechenden Podcast von Linus Neumann und Tim Pritloff. Ja, ihr habt's gehört, denn aktuelle Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat schon einmal einen Preis bekommen, als sie damals noch Familienministerin war, hat damals auch den Spitznamen Zensursula bekommen, nämlich genau deshalb für das Zensieren von Webseiten, was vollkommen ineffektiv ist, um das Problem, um das es damals ging, nämlich um den dokumentierten Missbrauch von Kindern zu unterbinden. Also dafür war diese Lösung ungeeignet, hätte aber zu Problemen für viele andere Webseiten, für viele rechtmäßige Inhalte geführt. Und wir kennen das, sobald irgendwas eingeführt ist, wird sofort in der Politik gefordert, dass für irgendwas anderes auch mitverwendet wird. Gab es neulich das Beispiel? Bei irgendwas gab es das Beispiel. Vorratsdatenspeicherung, genau. Soll jetzt auch verwendet werden dürfen für auf jeden Fall für irgendwelche kleineren Delikte. Und es wurde ja eingeführt mit der Begründung, Terror ist ganz schlimm und wir müssen uns vor dem Terror schützen. Jetzt sieht die Sache schon ganz anders aus. Ich glaube, es ging um Wohnungseinbrüche oder sowas. Was ja schon ganz anderes Kaliber ist. Ging es nicht um Wohnungseinbrüche? Vielleicht auch nicht.
Nein, ich habe eher so dieses Ding mit, was bringt es da?
Ach so, ja, genau. Die nächste Sache. Sie hat eben damals schon einen Preis bekommen. Irgendwie zeichnet sich da so ein Muster ab. Also ich weiß nicht, in welcher Behörde sie als nächstes landet. Vielleicht bekommt ihr dann auch so einen Preis.
Noch eine.
Noch einen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es...
Gab es schon irgendeinen Rekord mit meisten Preisen?
Müssen wir mal
also ich weiß, dass
bei Data minen und Big Data minen.
Welche? Also ich weiß, dass es bei der Goldenen Himbeere, das ist ja so ein Filmpreis, gibt es einen Rekord...
Also Negativ-Filmpreis.
Negativ-Filmpreis. Ja. Gab es einen Rekord, 8 von 9 Kategorien.
Oh.
Im selben Jahr.
Okay. Ja. Ich glaube, da suchen die sich hier schon extra andere Leute aus den verschiedenen Kategorien. Ja, Spaß beiseite. Ich glaube, Frau von der Leyen kann da sicherlich nicht alleine was dafür, weil sie hat ja auch irgendwie Berater und dann gibt es irgendwie so Parteiprogramme und also ich denke, sie wird da nicht alles alleine entschieden haben, sondern eben, nehme ich wieder das Wort Konsens mit den anderen Leuten. Aber es fällt eben schon auf, dass gerade sie jetzt schon zum zweiten Mal so einen Preis bekommt. Ja, jetzt die Frage, wie wir weitermachen. Es wäre nämlich interessant, ob unsere Internetverbindung hier wieder normal funktioniert. Ich versuche mal kurz, ob ich meinen Server anpingen kann. Das funktioniert eigentlich soweit ohne Probleme. Sagt natürlich noch nichts über den Datendurchsatz aus. Aber ich würde sagen, wir testen das mal mit einem Song von Triad wieder, also freie Musik hier bei Def Radio. Der Song heißt Breathe und wir gucken mal, ob das hier funktioniert und wenn nicht, dann machen wir gleich so weiter. Und falls es funktioniert, dann hören wir uns nach dem Song wieder hier bei Radio Free FM mit Def Radio. Bis gleich. Thank you. Willkommen zurück zu Def Radio, dem Computermagazin auf Radio Free FM. Ich bin Matto, mit mir im Studio Ricky.
Hallo.
Tag, willkommen zurück. Unser Thema heute, die Big Brother Awards 2017, die vorletzte Woche am Freitag, nämlich dem 5. Mai, vergeben wurden. Und unsere Internetprobleme scheinen wieder weg zu sein. Zumindest lief jetzt die Musik, der Musikstream, ganz gut. Der Song hieß übrigens Breathe und war von Triad. Und wir testen das jetzt einfach direkt nochmal, indem wir uns die Laudatio für die TU München und die Ludwig-Maximilians-Universität München anhören, die einen Preis bekommen hat für die Zusammenarbeit mit dem Online-Kurs Firma Coursera. Und ich hatte das bisher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also Coursera, da kann man halt online ja Unikurse anschauen, anhören, daran teilnehmen, sogar mit Übungen und allem Möglichen. Und klingt jetzt eigentlich erstmal ganz gut, so Bildung und so. Aber da gibt es eben auch entsprechende negative Seiten. Und welche das sind, das hören wir jetzt in der entsprechenden Laudatio. Und hören uns danach gleich
wieder. So, jetzt aber zur nächsten Kategorie. Das ist Bildung. Die Laudatio hält Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Herzlich willkommen, Frank Rosengart. Der Big Brother Award 2017 in der Kategorie Bildung geht an die TU München und die Ludwig-Maximilian-Universität München, vertreten durch Professor Dr. Wolfgang A. Herrmann und Professor Dr. Bernd Huber, für die Kooperation mit dem Online-Kursanbieter Coursera. Die Idee klingt grundsätzlich verlockend. Eine Professorin oder ein Dozent hält eine Vorlesung an der Uni. Diese Vorlesung zeichnet man nebenbei auf Video auf und bietet das Ergebnis interessierten Studierenden weltweit an. Die können damit Vorlesungen hören und sehen, die an ihrem Studienort oder in ihrem Land nicht angeboten werden. Massive Open Online Course, kurz MOOC, heißt diese Form von Bildungsglobalisierung. Die Firma Coursera aus den USA ist unbestrittener Weltmarktführer unter den Anbietern von Online-Kursen. Eine Firma? Ja, genau, es geht dabei ums Geldverdienen. Der Abruf der meisten Vorlesungsmaterialien ist kostenlos, wenn man sich erstmal mit seinen persönlichen Daten eingeloggt hat. Bezahlen muss ein Student üblicherweise, wenn er sich die Teilnahme offiziell bestätigen lassen möchte, um sich bei seiner Uni den Besuch des Kurses für sein Studium anrechnen zu lassen. Doch lässt sich damit das große Geld verdienen? Dazu werfen wir einen Blick in den Vertrag zwischen Coursera und zum Beispiel der Universität Michigan. Unter dem Kapitel Ausblick Monetarisierung findet sich ein Absatz, der vorsieht, dass Coursera Firmen anbieten darf, Studierende nach bestimmten Kriterien, nach bestimmten Kursen und Lernerfolgen zu filtern und diese gezielt anzusprechen. Für Firmen oder Personalagenturen eine bequeme Möglichkeit, potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für Top-Jobs zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Selbstverständlich nicht kostenlos. Nun lässt sich bereits erahnen, welchen Datenschatz sich Coursera mit Hilfe der Hochschulen hier aufbauen kann. Die Tatsache, an welchem Kurs jemand teilnimmt und wie gut und schnell er oder sie die Prüfung dazu ablegt, sind äußerst interessante Informationen. Aber nicht nur für Firmen ist Coursera ein Datenschatz. Die Daten der Studierenden werden in den USA gespeichert und verarbeitet. Damit dürfen sie auch dem Zugriff durch US-Behörden ausgesetzt sein und können zum Beispiel Auswirkungen auf Einreisegenehmigungen und so weiter haben. Wie offen und transparent Coursera im Umgang mit den Daten und entsprechend kritischen Nachfragen dazu ist, durfte ein Schweizer Professor erfahren, der versucht hat, bei Coursera eine Information über die von ihm und seinen Teilnehmern gespeicherten Daten zu bekommen. Er und sein Kurs wurde von der Uni rigoros gesperrt. Die Münchner Universitäten, die heute den Big Brother Award bekommen, haben eine Kooperationsvereinbarung mit Coursera geschlossen. Ausgesuchte Vorlesungen werden von den Unis für die Online-Präsentation produziert
und bei Coursera eingestellt. Studierende können Online-Kurse besuchen und damit Leistungspunkte für ihr Studium erwerben. Wir bewerten die Kooperation der Münchner Hochschulen mit Coursera vor allem als eine Marketingmaßnahme.
Und da geht er wieder hin, unser Stream.
Hochschulen können sich dort weltweit präsentieren und stehen damit in einer...
Ich pausiere das nochmal kurz, Entschuldigung, also da hatten wir wieder unser Online-Problem. Vielleicht buffern wir noch ein bisschen, vielleicht, oder bevor es weitergeht, vielleicht lese ich den Rest kurz vor, der ist nicht mehr so lang, die Laudatio. Also, es ging hier, ich lese ja einfach an der Stelle weiter, ein Stück davon habt ihr schon gehört. Die Münchner Universitäten, die heute den Big Brother Award bekommen, haben eine Kooperationsvereinbarung mit Coursera geschlossen. Ausgesuchte Vorlesungen werden von den Unis für die Online-Präsentation produziert und bei Coursera eingestellt. Studierende können Online-Kurse besuchen und damit Leistungspunkte für ihr Studium erwerben. Wir bewerten die Kooperation der Münchner Hochschulen mit Coursera vor allem als eine Marketingmaßnahme. Die Hochschulen können sich dort weltweit präsentieren und stehen damit in einer Reihe internationaler Elite-Unis. Allerdings schmückt sich Coursera auch mit deren Namen. Die Datenschutzproblematik scheint dabei ausgeblendet zu sein, ebenso wie eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, wem die produzierten Inhalte gehören und wem mögliche Einnahmen zugutekommen. Noch ist das Kursangebot über Coursera übrigens freiwillig für die Studierenden. Dieser Big Brother Award soll eine Warnung an die Hochschulen sein, Online-Kurse bei datenschutztechnisch zweifelhaften Anbietern nicht zum Pflichtangebot für den Scheinerwerb zu machen. Also Schein mit Schein ist hier der Vorlesungsschein gemeint, also das Hören und Bestehen von Veranstaltungen. Es ist eigentlich schlimm genug, wenn Bildung zum Wirtschaftsgut verkommt, indem öffentlich finanzierte Hochschulen ihr Angebot über kommerzielle Anbieter verbreitern. Falls es keine geeignete europäische Plattform für das Angebot von MOOC gibt, wäre es eine Sache der Unis, eine solche Plattform aufzubauen. Mit der Verleihung des Big Brother Awards an die TUM und die LMU möchten wir die beiden Universitäten und auch alle anderen Bildungseinrichtungen daran erinnern, dass das langfristige Geschäftsmodell von solchen Bildungsanbietern daraus besteht, dass die Studierenden durch die Verträge von Coursera nicht die Kunden des Online-Bildungsangebotes sind, sondern das Produkt, das verkauft wird. Herzlichen Glückwunsch an die Technische Universität und die Ludwig-Maximilians-Universität München zum Big Brother Award 2017. Ja, genau das war sie. Die Preisverleihung an die TU München und die LMU München. Und ich finde es interessant, dass nicht direkt Coursera den Preis bekommen hat, sondern eben diese Unis. Aber wahrscheinlich war da der Hintergrund, also ja, eigentlich ist ja Coursera so ein bisschen das Problem, weil diejenigen, die Daten weiterverkaufen wollen und Daten von Teilnehmern in die USA exportieren, wo sie im entsprechenden Zugriff durch US-Behörden ausgesetzt sind, und so weiter und so fort. Und also die Geschichte mit aktuellen Einreisebestimmungen in die USA, die haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Ja, es wird immer schwieriger und unangenehmer, in die USA zu reisen. Jetzt sollen Laptops verboten werden in Flügen in die USA aus der EU, zumindest im Handgepäck. Rechner im Aufgabegepäck zu lassen, ist aber aus Security-Sicht, aus IT-Security-Sicht fürchterlich. Also eigentlich kann man echt gar nicht machen. Das heißt, hat aber jetzt nur am Rande natürlich mit dem Thema hier zu tun. Genau, und ich vermute, die Big Brother Awards beziehungsweise die Digital Courage, der Verein Digital Courage, diese verleiht, sieht diesen Award, wie mehrfach eben angesprochen, als Warnung an Hochschulen, zu überdenken, was sie da tun. Ob sie tatsächlich sich an solche kommerziellen Firmen anvertrauen möchten, weil eigentlich sind Hochschulen in Deutschland ja öffentlich finanziert und ja, ich glaube, wir sind schon relativ stolz auf unser Universitätssystem, dass ja dadurch relativ vergleichsweise unabhängig ist. Also es gibt da durchaus Probleme in der Finanzierung von Universitäten. Aber das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für ein andermal größeres Thema, das sicherlich auch nochmal mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Ja, aber hier eben entsprechend die Warnung an die Universitäten. Ja, vorsichtig und verantwortungsvoll mit ihren Studierenden umzugehen. Und ja, auch, also ganz, ganz interessant fand ich diesen Absatz über den Schweizer Professor, der eben versucht hat, da mal nachzufragen, was denn eigentlich passiert mit den Daten, die über seine Teilnehmer und über seinen Kurs, und der dann einfach mal kurzerhand von Coursera ausgeschlossen wurde, samt seinen aufgezeichneten Vorlesung. Das war doch allerhand an dieser Stelle.
Das zeigt aber eigentlich, dass man denen erst recht nicht vertrauen kann, wenn sie einem einfach rausschmeißen.
Ja, genau.
Selbst die größte Datenkrake, die wir aktuell kennen, in Facebook, also die Datenkrake, von der wir wissen, dass sie böse tun, Facebook, antworten auf solche Fragen. Und schmeißen die nicht raus.
Ja, gut, ja, stimmt. Also das Raussperren, war schon sehr drastisch. Da fehlt jetzt natürlich viel Kontext. Also ich kenne diesen Fall nicht. Ich habe da jetzt auch gerade das erste Mal davon gehört. Da müsste man nochmal genauer nachschauen, was genau da passiert ist. Das ist natürlich immer schwierig, sowas zu bewerten aus so einer kurzen Aussage. Aber sagt da trotzdem schon mal ein bisschen was aus hier. Ja, wollen wir mal zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Also wir haben angefangen mit der Preisverleihung für die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., die für das Ausspionieren von deutschen Staatsbürgern und beziehungsweise überhaupt Leuten, die versucht haben, ihre Religion in Deutschland auszuüben, und allem, was da noch mit dran hing. Dann ging es, glaube ich, weiter. Ich glaube, da haben wir über Bitkom gesprochen. Für das Lobbying gegen Datenschutz und das unreflektierte Propagieren von Big Data ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Dann Ursula von der Leyen hat stellvertretend für die Bundeswehr für das Projekt der Cyberbundeswehr bekommen. Übrigens gibt es ja auch noch die Cyberwehr, das ist mir dazu auch noch eingefallen, die freiwillige Cyberwehr. Hast du davon gehört?
Nee, nicht.
Ich weiß gar nicht, das ist jetzt wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und zwar war die Idee, dass Firmen freiwillig also IT-Security-Firmen freiwillig ihre Dienste dem Staat sozusagen zur Verfügung stellen, um so Cyber, oder ich bin jetzt auch schon voll in diesem Cyber-Sprech drin, um so IT-Security, ja, Notfälle praktisch zu behandeln, ja, so eine Art freiwillige Feuerwehr, bloß eben für den Cyberraum. Und ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist. Müsste man vielleicht auch mal wieder nachschauen. So, und jetzt gerade gehört hatten wir noch die Laudatio für eben die TU München und die LMU München. Und es gab noch zwei weitere Preise. Da gehen wir jetzt so kurz drüber. Da wollen wir uns jetzt nicht mehr die ganzen Laudatios anhören, vor allem weil wahrscheinlich auch der Videostream wieder nicht funktionieren würde, selbst wenn wir das versuchen würden. Ja, in der Kategorie Arbeit bekommt die PLT, Planung für Logistik Transport GmbH, den diesjährigen Big Brother Award. Und zwar haben sie ein Gerät, mit dem man Personal tracken kann, minutengenau und unterbrechungsfreie Spurenverfolgung, also von Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also einer Totalkontrolle der Beschäftigten. Die Außendienstmitarbeiter müssen dieses Gerät bei sich tragen und werden dann mit GPS genau getrackt. Und alles ist nachvollziehbar, wo sie sich bewegt haben, was sie gemacht haben. Echtzeitortung ist da mit dabei. Man kann also genau schauen, was alle Mitarbeiter gerade machen. Und ja, die Rüge mit diesem Big Brother Award hier ist eben, das ist zum einen sinnlos, also minutengenaues Tracking, da gibt es nicht so einen richtigen Anwendungsfall, warum man das unbedingt braucht. Und es ist aber herabwürdigend für die Mitarbeiter, die sich dieser Prozedur unterziehen müssen. Und es führt eben auch so eine Totalüberwachung, wo wir natürlich absolut dagegen sind. Und für mich ist dieses Thema gerade relativ spannend, weil es verwandte Use Cases gibt, die natürlich Tracking schon interessant machen. Also gerade privat möchte man vielleicht tatsächlich so Tracking-Anwendungen haben. Viele Leute benutzen es ja vielleicht zum Wandern, dass sie ihre Wanderrouten aufzeichnen. Oder beim Sporttraining, um zu analysieren, ja, wie schnell bin ich denn heute gejoggt, wie ist mein Leistungsniveau und so weiter und so fort. Und da haben wir natürlich auch das Problem, dass Daten übertragen wollen. Also wer hat diese Daten dann? Das ist nämlich die große Frage an dieser Stelle ist, wer bekommt denn diese Informationen? Hier war das eben der Arbeitgeber und ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht auch diese Firma, die diese Dienste anbietet, ob die vielleicht auch auf die Daten Zugriff hat, weil das wäre dann nämlich nochmal ein Schritt problematischer, obwohl das die grundlegende Idee schon ziemlich problematisch ist. Aber noch weitergehend ist eben, wenn dann eben ja, diese Firmen Zugriff drauf haben und unter Umständen diese Daten sogar auswerten dürfen, wie es bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Fitness-Trackern, auch durchaus schon vorgekommen ist, dass solche Informationen eben auch von den Kunden weiterverwendet werden. Und ja, aber andererseits gibt es eben so Use Cases, also vielleicht bei Autos kann man sich das auch vorstellen, dass man irgendwie vielleicht wissen möchte, so ja, ist mein Auto noch da, wo ich das erwarte, also dass ich vielleicht eine Benachrichtigung bekomme, falls mein Auto die erwartete Region verlässt. Als Privatmensch ist das vielleicht aus Interesse oder aus, ja.
Ich dachte, das ist schon mal passiert.
Was meinst du, was ist passiert?
Das Auto hat sich gemeldet, dass es nicht da ist, wo sein Besitzer ist. Mhm. Und der Besitzer hat nicht mal bemerkt, dass das Auto gestohlen wurde und der Dieb wurde schon gefasst.
Okay, kann sein. Weiß ich jetzt gerade nicht, worauf du da anspielst. Aber vielleicht habe ich schon mal so. Wie auch immer. Also das wäre natürlich so ein Anwendungsfall. Aber genauso wäre natürlich ein könnte man sich denken, dass ein legitimer Anwendungsfall wäre, ist das irgendwie eine Firma, die Firmenwägen besitzt, ihren Mitarbeitern erlauben möchte, auch privat die Fahrzeuge zu benutzen, aber mit bestimmten Einschränkungen. Oder Mietwägen dürfen eben nur mit bestimmten Einschränkungen verwendet werden. Und da würde sich natürlich so Tracking anbieten, um zu überprüfen, ob diese Einschränkungen eingehalten werden. Andererseits wollen wir natürlich nicht, dass die entsprechenden Besitzer oder Diensteanbieter, die Vollverfolgung hier machen können, die Totalüberwachung machen können. Und das interessiert mich deshalb so, weil das nämlich mein Forschungsbereich ist, so etwas zu ermöglichen, ohne dass entsprechende Daten den interessierten Teilnehmern bekannt werden, sondern nur die Daten, die wirklich für die Kernfunktion da sind, nämlich zu schauen, ist das Fahrzeug da, wo es ist. Und nicht, wo ist es genau, sondern befindet sich es vielleicht nur in dem Gebiet, wo es sich aufhalten darf. Und wenn alles okay ist, dann kriegen eben Arbeitgeber oder Mietwagenfirma oder Versicherung oder wer auch immer das einsetzen möchte, keine weiteren Informationen. So sieht's aus. Also, hier ging es um den Award für die PLT, Planung für Logistik Transport GmbH. Und der letzte Big Brother Award ging an die Prozis AG, vertreten durch Jens Scholz, den Vorsitzenden oder Vorstand dieser Prozis AG. Und die haben eine Software entwickelt, die Preisdiskriminierung ermöglicht. Und zwar untersucht praktisch diese Software, was ist der maximal mögliche Preis, den Kunden noch bereit sind zu zahlen, ohne dass sie einem abspringen. Also ist der Wert, ist der Preis der Ware jetzt nicht mehr darauf darauf basiert, was diese Ware wert ist, sondern darauf, was die Kunden möglicherweise noch bereit sind zu zahlen. Und da sind wir wieder im Bereich Big Data und Ausnutzung von privaten Daten. Und mit reinspielen tun da natürlich solche Kundenkarten und Payback-Karten und so, die es natürlich den entsprechenden Firmen viel leichter machen, die Gewohnheiten der Kunden zu überwachen und dann für solche Sachen auszunutzen.
Das ist ja tatsächlich sehr interessant, beziehungsweise ja so, wow, also vorher haben sie es noch versucht mit, ja, es ist alles billiger, weil sie die Kundenkarte kriegen und jetzt wird es auch noch gegen uns verwendet, wenn
Daten da sind. Ja, wer hätte das jemals denken können?
Das ist, war zu erwarten, aber das ist schon so, wow,
ja,
geil. Also nicht geil, aber...
Ja. Ich meine, sie können natürlich immer noch sagen, so ja, ist irgendwie hier ein paar Cent billiger, wenn du so eine Kundenkarte hast und du kriegst vielleicht irgendwelche Rückzahlungen, aber das rechnet sich halt für die. Also die würden das ja nicht machen, wenn sie da nichts davon hätten. Die machen das ja nicht aus Spaß. Die machen das, um an die Daten zu kommen, weil diese Daten wertvoll sind. Ja, so sieht's aus. Das war's mit dem Big Brother Awards. Es gab da noch Publikumspreis. Da durften praktisch das Publikum abstimmen, welchen von diesen sechs Preisen sie am wichtigsten fanden, und gewonnen hat hier die Bundeswehr und stellvertretend dafür die Ursula von der Leyen für die massive digitale Aufrüstung des Militärs. Ja. Ja, so sieht's aus. Das waren eigentlich unsere Rekapitulation der Big Brother Awards. Wer sich das Ganze nochmal im Detail anschauen möchte, entweder in geschriebener Form auf bigbrotherawards.de beziehungsweise auf dieser Webseite findet ihr auch die Aufzeichnung vom Livestream. Geht ein bisschen über 2 Stunden und da sind alle Laudatios drin und auch noch das Rahmenprogramm. Also da gab es so verschiedene weitere Events, Musik-Events.
Ich habe ja gerade gesehen, das läuft über Vimeo. Ist das mittlerweile flashfrei oder immer noch?
Es läuft über Vimeo. Ich weiß nicht, ob das flashfrei ist. Das könnten wir... Das ist natürlich interessant. Wo du nämlich gerade Flash erwähnst, da können wir nämlich direkt in die Nachrichten übergehen. das ist jetzt zwar eine ältere Nachricht, auf die ich da anspiele, aber die hatte ich mir mal notiert. Jetzt testen wir nur kurz die Videos. Wir schauen da mal kurz in den Quelltext rein. Wie kriegt man das denn mit? Wahrscheinlich
einfach rechts auf das Video klicken und siehst du, ob das Flash ist.
Ach so, stimmt. Da draufklicken. Sieht nicht so aus, oder? Ich glaube, kein Flash. Steht hier beim Firefox Inspector Class, Div Class Video Wrapper hidden. Also ich glaube, es ist HTML-Video, wenn ich ein bisschen.
Viel JavaScript.
Echt? Nee, das ist doch.
Also ich sehe auf jeden Fall viel JavaScript.
Okay.
Naja, wenn wir es nicht rausfinden, kriegen wir es dann schon raus. Weil. Ich habe mal YouTube-Alternativen angeschaut und das letzte Mal, als ich es mir angeschaut habe, war ja Vimeo noch voll mit Flash.
Ja, aber da tut sich langsam was. Also warum ist Flash problematisch? Weil Flash ein Stück Software ist, das sehr, sehr häufig Sicherheitslücken hat. Und sich da auch nicht so richtig... Also das ist, glaube ich, von Adobe, die Flash vertreiben, vor allem den Flash-Player. Also der Player hat eben entsprechende Sicherheitslücken.
Ich glaube, die sind mittlerweile einfach froh, dass Google das für die macht.
Genau, die hatten da nicht so das Interesse daran, die sofort das Sicherheitskonzept zu überarbeiten. Also da gibt es einfach regelmäßig Sicherheitsprobleme. Und wahrscheinlich auch Sachen, die sie nicht... Ich bin da jetzt nicht so super drin in der Flash-Security, aber auch Sachen, die sich nicht vermutlich nicht so leicht beheben lassen. So grundlegende Probleme. Und deshalb wird ja von vielen Leuten irgendwie auch gewünscht, dass Flash mal ausstirbt und es ersetzt wird durch modernere Technologien, nämlich zum Beispiel HTML5-Videos. Und es gab ja früher noch viele Webseiten, die irgendwie komplett aus Flash bestanden.
Gibt's immer noch,
ja. Furchtbar. Ja, die News dazu ist, dass, ich suche das hier gerade mal kurz raus, und zwar beinhaltet das gleich zwei Sachen. Ist wie gesagt schon ein bisschen älter, nämlich von Anfang April. Deshalb vermutlich nicht mehr so relevant. Ich hoffe, irgendwie alles gefixt. Aber Skype hat bösartige Werbung geschaltet gehabt, die Fake Flash Updates verteilt.
Ah, jetzt. Ja, ich benutze Skype im Web Skype. Mhm. Das hat keine Werbung.
Ah, was? Hast du die geblockt oder hat es keine?
Vielleicht ist es automatisch geblockt.
Ja, das vermute ich nämlich. Genau, da sind nämlich zwei Sachen mit drin. Zum einen diese Flash-Sache, wobei Flash-Update, okay, wenn es den Flash-Player nicht mehr gäbe, dann würde man den auch nicht updaten müssen. Ja, dann ist alles gut. Also das ist jetzt natürlich keine Unsicherheit
Unsicherheit im Flash-Player selber.
Im Flash-Player selber, sondern ja, sozusagen ein bisschen Social Engineering, um Leute dazu
das Problem, das wir mit Werbung wieder diskutieren. Du kannst über Werbung halt schon einiges an unsicheren Scheiß verteilen.
Ja, und du sprichst jetzt genau das an, worauf ich raus wollte. Genau. Werbung, ja, also es gibt ja den großen Streit drum. Müssen Leute sich Werbung anschauen? Also wenn man sich irgendwie, weiß nicht, verschiedene Webseiten, Bild und Bild.de und andere Webseiten, die wollen praktisch, dass Besucher dieser Seite die Inhalte nur dann sehen können, wenn sie sich auch die Werbung anschauen. Weil das natürlich denen ihr Geschäftskonzept ist, Werbung zu schalten. Und die Werbung ist aber dermaßen aufdringlich und furchtbar. Also ich kann so Werbung nicht ausstehen. Ja,
kannst du nicht ausstehen, aber was mich mehr stört, ist halt wirklich, wer haftet für die Werbung, wenn die Werbung virenverseucht ist.
Genau, also es ist natürlich nicht nur so, dass sie nervt, sondern sie kann auch Schadsoftware mit sich bringen oder Exploits ausführen und sonst was. Und das geht ja sogar zielgerichtet, weil das ganze Geschäftsmodell der Werbeindustrie basiert ja darauf, dass sie Kundendaten oder persönliche Daten ausnutzen, um Targeted Advertising zu machen, also zielgerichtete Werbung. Ich kann mir also als Malware-Betreiber aussuchen, wen ich infizieren möchte. Ich kann mir vielleicht irgendwie eine Zielgruppe aussuchen, die nicht so technisch versiert ist für meine Social Engineering Attacks, die nicht so wahrscheinlich ist, die wahrscheinlicher ist, dass sie darauf reinfällt, auf meine Tricks. Oder ich suche mir irgendwie besonders reiche Leute aus, damit ich einen größeren Gewinn da haben kann.
Und gut, Google hat da versucht, ein bisschen was dagegen zu tun, indem sie sagen, sie machen automatisch Flash-Blocking. Mhm. Hat die Werbeindustrie zumindest in Deutschland nicht so toll gefunden, aber es hat ein bisschen geholfen. Aber damit ist auch nicht gelöst. Du kannst auch mit Bilddateien, JPEG, PNG und sonstigen Sicherheitslücken nutzen, um Code einzuschleusen.
Es ist natürlich schön, dass Google da was dagegen tut. Andererseits sind die auch Teil des Problems, weil das Google-Werbenetzwerk ist einfach das größte der Welt und
ist fast ein Monopol
mittlerweile.
Sie sind sich bewusst, dass das halt scheiße ist, wenn Werbung darüber.
Genau, weil das schadet ja ihrem Geschäftsmodell.
Genau.
Das Schadsoftware-Problem ist nicht erst seit gestern da. Es gibt seit vielen Jahren diese Probleme und gibt immer wieder Fälle. Aber wenn irgendwie darüber diskutiert wird in Rechtsprechung und Politik, dann wird es immer so runtergeredet. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen aufregt an der Stelle. Also das wird einfach wegignoriert. Früher, ich weiß jetzt nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben.
Es scheint den Leuten auch immer so unwahrscheinlich, dass ein Bild Schadsoftware einschleust.
Aber es ist halt nicht nur Bild, es ist halt Code, der da läuft. Da wird halt dynamisch was eingebunden und das ist das Problem. Und das kommt von Drittseiten und Security wird praktisch dadurch umgangen, weil willst du irgendwie verschlüsselte Verbindungen, die nur zu dem Server gehen, dem du vertraust, nämlich der von deiner Bank. Aber da wird da ja Code von woanders dann eingeschleust dynamisch. Um diese Werbung zu schalten.
Banken haben es, glaube ich, mittlerweile hingekriegt, dass sie alles nur von ihren eigenen Servern laufen.
Ja, klar, da gibt es.
Außer Bilder von Zertifizierungen.
Okay.
Die kommen dann von der Zertifizierungsfirma.
Okay, auch nicht so toll. Naja, auf jeden Fall, worauf ich noch ansprechen wollte, ist, es gab ja den letzten bekannt gewordenen Angriff auf die Rechner des Bundestags, der nämlich genau über so eine Schwachstelle gelaufen ist, also beziehungsweise genau durch Werbung erfolgreich war, durch so eine Werbeanzeige. Und das hat nämlich das, ich glaube, das BSI war da, die irgendwie damit beschäftigt waren, sich das Ganze aufzuklären und da irgendwie mehr Sicherheit reinzubringen. Die mussten dann jetzt endlich mal zugeben, dass das tatsächlich ein Problem ist. Das heißt, wir haben jetzt auch endlich ein offizielles Statement, dass Werbung sicherheitskritisch ist. Und deshalb, also eine der besten Sicherheitsmaßnahmen für Browser ist es, einen Werbeblocker zu installieren. Da habe ich jetzt aber auch wieder eine Story gehört. Da habe ich jetzt noch nicht genau nachrecherchiert, aber das war aus einem der letzten Security Weekly Podcasts. Und zwar über Technologien, wie man solche Werbeblocker-Erkenner austrickst. Also Webseiten eben versuchen zu erkennen, benutzt du einen Werbeblocker? Wenn ja, dann zeigen wir dir einfach die Seite nicht an. Ach, du hast gerade Bild.de versucht aufzumachen. Yeah. Das ist jetzt eine große... großes Banner, so, ja, du benutzt einen Werbeblocker, dich zeigen wir nicht an.
Du hast gesehen, was ich gebraucht habe.
Ja, du hast bestimmte Sachen aus- oder eingeschaltet.
Ich habe eine Sache ausgeschaltet und es ist mehr oder weniger. Und das sind jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, kommt jetzt zu blöd zum Zählen. 7. Sind ähnliche mögliche Positionen, die ich anklicken muss. Eine davon ist die richtige. Also es ist nicht so schwer und ich muss nicht mal Code lesen können. Also egal, was das Verwaltungsgericht Hamburg dazu sagt, oder Landgericht was, so schwer ist das nicht. Und ich muss nicht mal Code lesen dafür.
Aber Bild ist natürlich nur eine Seite. Es gibt andere, die sowas machen und vielleicht haben die andere Methoden. Mhm. Und die Erkennung von solchen Sachen ist auch nicht, also die Adblocker-Seite ist auch nicht ganz unproblematisch, weil die relativ hohe Rechte braucht, um so Sachen zu erkennen. Also die basieren, diese Sachen auszutricksen. Du erlaubst jetzt bestimmte Sachen, ne? Und damit öffnest du deinen Browser wieder so ein bisschen. Was die Adblocker...
Nee, ich blockiere tatsächlich gerade welche, aber ja.
Was die Adblocker-Blocker-Erkenner versuchen zu machen, also die Adblocker, die versuchen, solche Dinge zu umgehen, die versuchen eben anders anzusetzen und basieren darauf, dass sie höhere Rechte haben als die Werbung, hoffentlich, auf diesem Rechner. Und so ein bisschen Technologien von Rootkits eigentlich verwenden.
Yay.
Was natürlich auch nicht, also das ist ja die Seite, die man sich dann jetzt selber freiwillig installiert, auch nicht unbedingt haben möchte. In diesem Zusammenhang, womit ich bisher wirklich echt zufrieden bin, ist uBlock Origin. Ich weiß nicht, was du da verwendest.
Ja, auch.
Zum Blocken. Genau. Weil die Werbeblocker sind da durchaus auch nicht alle, nicht alle empfehlenswert, weil man installiert sich da halt Browser-Plugins, die man muss dann natürlich hinterfragen, ob die wirklich das tun, was sie versprechen zu tun, beziehungsweise das Kleingedruckte lesen, wie es in Adblock Plus, ich glaube, eins der beliebtesten Werbeblocker, die haben halt auch ein fragwürdiges Geschäftsmodell, in dem sie dann wieder den Firmen anbieten, so, ja, wenn du nicht ganz so aufdringliche Werbung machst, dann gib uns ein bisschen Geld und wir...
Was ja tatsächlich in Ordnung ist, weil ich finde, Werbung, wenn sie richtig gemacht ist, nicht so problematisch.
Schützt dich aber halt nicht vor dem Sicherheitsproblem unter Umständen. Also vielleicht versuchen sie das so ein bisschen einzugrenzen, was für Code und so da drin sein darf und überprüfen das vielleicht auch, aber man kann drüber streiten.
Bei Adblock Plus, ich habe es mir ja durchgelesen, ich habe mich hier beschäftigt, steht ja drin, darf nur eine bestimmte Fläche von deiner Seite einnehmen und darf nicht blinken. Hm. Also sollte statisch sein.
Okay, und das verhindert jetzt mal keine Malware. So erstmal.
Also
das bezieht sich nur auf das.
Erstmal sind es höchstwahrscheinlich nur Bilder und Dings. Also schon mit sind wir kein Flash.
Ja, aber gut, du kannst Bilder ja auch einen Code ausliefern, der ein statisches Bild anzeigt. Da geht es ja wirklich nur darum, wie es aussieht, was da kommt.
Das stimmt natürlich. Du kannst natürlich so Werbung auch mit JavaScript. Ich korrigiere. So Werbung wird nur mit JavaScript eingebunden. Tut mir leid.
Ja.
Das ist natürlich auch hier so ein Ding.
Also Vielleicht muss man dazu erwähnen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Webseitenbetreiber ihre Werbung selber schalten. Ja, also dass sie zum Beispiel Sponsoren haben, die sie dafür direkt bezahlen, dass sie Werbung schalten und sie dann die Banner entweder direkt von den Sponsoren holen, wo sie wissen, was es kommt, oder die sogar selber auf ihre Server kopieren und die dann selber ausliefern. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Das ist dann.
Aber macht ja keiner.
Oh, es gibt ein paar, die das machen, aber das ist natürlich die große Unterzahl. Ja. Ja.
Ach ja, eins der Regeln ist auch noch, das Adblock Plus hat, wisst, es soll nicht danach aussehen, als wäre es dein Suchergebnis.
Okay.
Also es muss explizit dann als Werbung markiert sein.
Ja.
Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist für viele Seiten.
Ja klar, weil du natürlich so Klicks provozieren kannst, wenn es so aussieht, als wäre das was, worauf ich klicken möchte und dann erst hinterher feststelle, oh, das war Werbung, dann ist es schon zu spät, beziehungsweise ich vielleicht auch meistens, nicht feststelle.
Ich stelle es meistens dadurch fest, wenn ich Werbung zulasse, dass dann mein Werbeblocker sagt, ey, das ist eine Werbeblocker-Seite, die gerade deinen Klick tracken will.
Ja, aber dafür braucht man eben die entsprechenden Plugins. Also meine Empfehlung trotzdem, installiert euch einen sinnvollen Werbeblocker und den ich im Moment empfehle, ist einfach uBlock Origin. Was auch noch ganz schlecht, nicht ganz schlecht ist, ist von der Electronic Frontier Foundation der Privacy Badger, wobei der nicht so viel blockt, wie ich mir erhofft hätte. Also der ist auch eher gegen Tracking, nicht so sehr gegen Werbung. Das ist eher so ein Nebeneffekt.
Ja.
Aber ich finde, der ist ein bisschen schwieriger zu konfigurieren und zu übersehen. Also uBlock Origin ist bisher das Beste. Also blockt auch die meiste Werbung. Ich glaube, so ein paar Seiten, das uBlock Origins einzige, das diese furchtbar aufdringliche Werbung auch wegkriegt.
uBlock Origin ist auch sehr mächtig. Also ich habe mir angeschaut, was es alles kann, und es ist echt cool, was es kann. Was sollte ich jetzt sagen?
Wer vertreibt es nochmal? Also,
uBlock Origin? Das ist ein GitHub-Projekt.
Also auf jeden Fall was, genau, das ist was. Was Unabhängiges, die verfolgen da also keine geschäftlichen Interessen, sondern ja, so wie es aussieht, finanzieren sie sich durch Spenden, und es ist komplett Open Source, ja, also man kann da mitentwickeln, und deshalb auch die Empfehlung hier. Da stehen keine kommerziellen Interessen dahinter. So, aber kommen wir mal zum nächsten Thema.
Ja, mach mal dein Thema zuerst.
Kommen wir zu den aktuellen Themen erstmal, ich habe noch einige bisschen ältere.
Programm, ja.
Ja, WannaCry. Man hat unter Umständen schon davon gehört. Und zwar ist es eine neue Ransomware, die seit einigen Tagen weltweit zehntausende Rechner lahmgelegt hat. Ransomware, das ist dieses Phänomen, das seit, weiß nicht, 2 Jahren oder so, schätzungsweise, keine Ahnung, jetzt meine Vermutung, aufgetaucht ist, dass es also Schadsoftware, sowas wie ein Trojaner, aber diese Ransomware ist, deren Modell ist eben, dass sie Dateien auf einem Rechner verschlüsselt und Lösegeld dafür fordert, diese wieder zu entschlüsseln. Also so, da ist ein richtiges Geschäftsmodell dahinter, nämlich der Erpressung und Lösegeldforderung. Da gab es sehr viele über die letzten Jahre, aber WannaCry macht eben gerade Schlagzeilen, weil es also eine sehr große Verbreitung hat und insbesondere auch sehr kritische Rechner lahmgelegt hat. Zum Beispiel in Großbritannien eine ganze Reihe an Krankenhäusern.
Wow.
Eine ganze Reihe an Krankenhäusern. Es gab schon früher einzelne Infektionen von Krankenhäusern. Teilweise haben die dann sogar dieses Lösegeld gezahlt, um da wieder an ihre Daten ranzukommen, weil denen nichts anderes übrig blieb. Aber der Sonderfall hier ist eben, dass so viele kritische Infrastrukturen da jetzt befallen wurden. Und ja, es waren nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Behörden und öffentliche Verwaltung und alle möglichen Rechner.
Wundert mich eigentlich, weil viele Verwaltungen tatsächlich sehr mittlerweile sehr strenge Beschränkungen haben.
Ja, es gibt halt immer irgendwie Fälle rein. So, was ist da bisher noch so bekannt? Also das Ganze verbreitet sich durch einen Exploit, der durch diese NSA-Leaks, die vor kurzem kamen, bekannt wurde. Ja, also vor kurzem wurde ja Security- oder Angriffstools von NSA und auch von der CIA geleakt. Auf einem davon basiert das. Die sind auch gefixt, also das ist eine Windows-Schwachstelle. Die wurde auch schon im März gefixt, aber viele Leute updaten halt nicht regelmäßig. Und da sieht man mal wieder, man sollte eben da hinterher sein, seine Systeme auf dem aktuellen Stand zu haben, um solche Probleme zu vermeiden.
Ja, da ist so ein kleines Problem, was so sich Windows gerade selber baut. Also Microsoft.
Was denn?
Die bauen Feature, also es gibt immer Feature-Upgrades und die sind zum Teil sehr schlecht getestet und die will dann plötzlich keiner mehr haben, weil ich dafür sorgt, dass der Rechner nicht mehr richtig funktioniert.
Also es gibt da sicherlich Ansätze für Kritik, aber soweit ich informiert bin, ich habe nicht viel Ahnung von Windows, aber soweit ich informiert bin, sind die Security-Updates getrennt von den Feature-Updates.
Wenn du die Professional Edition hast, ja, bei der Home Edition hast du die Option nicht und was da öfters passiert ist, dass Leute einfach mal wochenlang kein Netzwerk haben.
Okay, aber gerade bei so Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Behörden würde ich davon ausgehen, dass sie die Professional Editions haben. Genau aus diesem Grund sollten sie die haben. oder halt auf andere Alternativen umbauen, was auch denkbar wäre. Linux, BSD, die da ganz andere Sicherheitskonzepte haben.
Die sind zwar auch nicht perfekt, aber...
Sind auch nicht perfekt, wollte ich gerade sagen. Da lässt sich natürlich auch diskutieren, ob das besser oder schlechter ist. Ist schwierig, da generelle Tipps zu geben.
Naja,
Sicherheitsupdates sollten aber eingespielt werden. Also wenn euer Computer nicht auf dem aktuellen Stand ist, installiert, wenn möglich, wenigstens die Sicherheitsupdates. Ich glaube, man kann die auch manuell einzeln installieren.
Auf Windows 10 nicht mehr.
Nicht mehr, okay.
Aber wenn man noch Windows 7 oder 8 hat, dann geht's noch.
Ja, und in dieser Geschichte geht's direkt noch weiter. Also das BSI hat...
ich sehe es. Oh Gott, nein.
Das BSI hat aufgerufen, solche Infektionen zu melden, um einen Überblick darüber zu bekommen. Und man sieht hier so eine Infografik, da sind auch sehr viele Windows XP Rechner betroffen. Und Windows XP und sogar noch NT. Und Windows XP wird ja nicht mehr unterstützt von Microsoft. Hat vor
da gibt's keine
Patches längerer mehr. Zeit, da gibt es keine Patches mehr.
Windows Vista ist auch rausgeflogen.
Windows Vista ist auch rausgeflogen. Das ist hier gar nicht mit drin, das ist wahrscheinlich unter Others. Hier auf der rechten Seite. Nee, das ist, glaube ich, Windows 10, was hier rechts drin ist.
Das ist da unten.
Achso, das ist hier, stimmt.
Oder müsste wenn dann schon 7 sein.
Könnte 7 sein, ne? Es könnte 7 sein hier rechts. Also da fehlt so ein Stück von der Grafik leider. Deshalb jetzt hier noch weiter. Microsoft hat einen Sicherheitspatch für Windows XP rausgebracht.
What?
gegen diesen Exploit.
Okay.
Da habe ich nämlich fast gedacht. Das war nämlich auch meine Reaktion. So, Moment. Da wurde der Support geendet.
Okay, da muss die Bude ja richtig am Rennen sein.
Genau, also da sieht man mal, wie ernst zu nehmen das ist. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Security beschäftigt und so ein bisschen die Stories kennt, der merkt jetzt so ein bisschen, dass es wirklich ernst zu nehmen. Genau, also sie haben hier Windows XP ein Patch rausgebracht und ich glaube, das waren die einzigen jetzt hier noch Windows XP.
Was mich in der Grafik von der BSI gerade eben ein bisschen gewundert hat, war eben auch, dass Nicht-Windows-Systeme da betroffen sind.
Sind sie? Ah ja, Mac OS X.
Mac OS, Linux.
Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was diese Infografik aussagt und Bild ist von Netgear, also da ist jetzt leider kein Link zur Quelle. Vielleicht ist es auch nur die Verbreitung von Betriebssystemen oder sowas. Das könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, so ist die Verteilung von aktuellen Betriebssystemen. In Behörden könnte sogar sein oder so. Also wir wissen jetzt nicht genau, was diese Sache hier aussagt. Mhm. Aber das Spannende eben, auch Windows XP wurde jetzt entsprechend sicherheitsgeupdatet. Die Story ist aber noch nicht vorbei.
Oh.
Ein Sicherheitsexperte hat per Zufall entdeckt, so ja, diese Malware versucht sich auf einer bestimmten URL, versucht eine bestimmte URL abzufragen. Und diese Domain gibt es aber noch nicht, gab es noch nicht oder war noch nicht registriert. Dann hat er das einfach mal gemacht und hat festgestellt, wenn dieser Trojaner auf die eine Antwort bekommt auf die Sache, dann hört er auf und beendet sich praktisch. Behebt das Problem nicht, also diese verschlüsselte Dateien bleiben verschlüsselt und die Lösegeldforderung bleibt bestehen. Aber er hört auf, sich weiter zu verbreiten und neue Sachen zu infizieren und so weiter und so fort.
Okay.
Hat das Ganze also jetzt so ein bisschen eingedämmt, die Verbreitung.
Okay, das ist also...
Vielleicht noch kurz drauf, ich habe jetzt die Seite schon geschlossen, aber das ist auch insbesondere tückisch, weil sie den Leuten nur 3 Tage Zeit gibt, dieses Lösegeld zu bezahlen. Und das Bezahlen, meistens ist es bei Ransomware, dass das in Bitcoin gezahlt werden muss. Und Bitcoin zu verwenden, finde ich jetzt nicht gerade trivial. Also ich bin selber auch schon ein paar Mal dran gescheitert, Sachen mit Bitcoin zu bezahlen, weil das einfach nicht so ganz einfach ist. Mhm. Selbst für technisch versierte Nutzer. Und denen nur 3 Tage Zeit zu geben, das zu bezahlen, ist ein bisschen kritisch. Nach diesen 3 Tagen verdoppelt sich dann die Lösegeldforderung und ich glaube, nach einer Woche werden Daten dann unwiederbringlich gelöscht. Das war's jetzt mit der Story.
Okay.
Es regnet gerade ganz schön draußen. Man hört das auch so ein bisschen übers Mikro.
Oh je.
Aber soll uns jetzt nicht weiter stören. Mhm. Ja, wir haben nur noch 5 Minuten übrig. Hast du noch was?
Nichts Technisches, aber gestern war der ESC, der Eurovision Song Contest.
Ah, das ist das, was ESC heißt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Schlagzeilen und Tweets mit ESC. Ich habe das irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gab's da was Interessantes?
Was Interessantes, so wie jedes Jahr. Der deutsche Song ist grottig gewesen. Mhm. wir haben erstaunlicherweise 6 Punkte gekriegt.
Okay.
Und sind damit nur Vorletzter.
Okay.
gewonnen hat Portugal. Ich fand den jetzt nicht so geil. Und Israel ist zum letzten Mal dabei. Mhm. Weil der israelische Fernsehsender macht irgendwie zu oder wird ersetzt. Okay. Und Mitglied in der Europäischen Rundfunkunion sind ja die Fernsehsender selber. Hm. Wenn es die nicht mehr gibt, dann sind sie nicht mehr dabei. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann irgendwie nächstes Jahr einen neuen Sender haben oder ob das dann anders ist. Auf jeden Fall sind die da jetzt nicht dabei.
Okay.
Könnte aber jetzt auch bedeuten, dass einige andere Länder, ich glaube, das ist eine Liste von 4 Ländern, dass die jetzt dadurch, dass Israel nicht dabei ist, dann doch wieder mitmachen. Mhm. Weil diese 4 Länder haben irgendwie so Gesetze drin, alles, was israelisches Material sendet, darf nicht gesendet werden. Und dass sie dann doch mitmachen können.
Mhm. Okay.
Ja, ich finde es schade, dass es so politisch ist, immer jedes Mal. Russland hat nicht mit teilgenommen, weil die russische Sängerin Einreiseverbot für die Ukraine gekriegt hat, weil sie angeblich illegal in der Krim gewesen ist.
Ach, das. Also die Politik heutzutage.
Ja.
Ich muss sagen, ich glaube, ich gehe einfach dazu über, wie ich wieder mit technischen Themen zu beschäftigen, weil das macht echt keinen Spaß mehr. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Ich will noch ganz kurz eine News reinschieben, ja. Weil unsere Sendung ja vom Chaos Computer Club ist. Es gibt News zum Chaos Communication Kongress. Das ist jetzt auch öffentlich seit gestern. Und zwar geht der Chaos Communication Kongress ist jetzt nicht mehr in Hamburg, weil das Kongresszentrum in Hamburg, wo der bisher stattgefunden hat, renoviert wird.
Ah, okay.
Und es gibt jetzt eine neue Location in Leipzig, ist nochmal ein Stück größer als der bisherige Kongress. Das heißt, hoffentlich sind die Tickets diesmal nicht mehr knapp. Weil wir hatten ja früher immer das Problem in Berlin, ja, waren wir am Alexanderplatz, weiß nicht mehr, wie das hieß, CCU ist am Ulm. Auf jeden Fall dieses Kongresszentrum in Berlin. Er war einfach zu klein geworden. Man hat einfach keine Tickets mehr dafür bekommen. Dann sind sie nach Hamburg umgezogen, wo das Ganze größer war. Und die Location fällt jetzt eben weg. Aber auch da gab es dann schon Ticketknappheit. Mhm. wo alle Leute überrascht waren plötzlich. Ich weiß gar nicht, was die Teilnehmerzahlen, aber die Zahlen, Teilnehmerzahlen so sind, aber das ist schon enorm, die Besucherzahlen vom Chaos Communication Kongress. Und jetzt eben der diesjährige 34. Chaos Communication Kongress wird in Leipzig stattfinden, wie immer zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Weitere News werden wahrscheinlich noch dazu, werden wahrscheinlich bis zum Sommer auf sich warten lassen. Mhm. So Call for Papers oder Call for Presentations und weitere Neuigkeiten. Aber die Location ist jetzt auf jeden Fall schon mal festgelegt und sicher und größer und mit der Ankündigung, dass hoffentlich die Tickets nicht so knapp werden. Der Ticketpreis ist jetzt noch nicht fest. Ich glaube, letztes Jahr war ein normales Ticket um die 100 Euro. Ich glaube, das versuchen sie wieder einzuhalten, das nicht zu sehr zu verteuern. Steht aber noch nicht fest, was genau der Ticketpreis sein muss. Und jetzt müssen wir tatsächlich Schluss machen. Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Das war's für heute mit Def Radio. Ich bin Matu, mit mir im Studio war Ricky. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Viel Spaß mit Radio Free FM. Ciao.
Tschüss.